Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
20. März, Talk Radio zum Fall CS, Roger.
Genau, nach dem Tsunami, der gestern Abend den Höhepunkt erreicht hat, aber natürlich weitergeht, machen wir jetzt ein Talk Radio. Und zwar mit drei Experten in dieser Stunde bei uns. Der Markus Di Meier, Chefredakteur der Handelszeitung, der Lukas Hässig von Inside Paradeplatz und der Dirk Schütz von der Bilanz, auch dort ist er Chefredakteur. Wir wollen jetzt wissen, was das Ganze bedeutet. Ist das die einzige Möglichkeit gewesen und was wird das für Auswirkungen? Es gibt sehr viel zu diskutieren. Und wenn die NZZ schreibt, ein Zombie sei jetzt weg und ein Monster sei da, dann heisst, Feuer ist im Dach. Darüber diskutieren wir im Verlauf dieser Sendung. Am Mikrofon der Roger Schawinski.
Talk Radio auf Radio 1 am heutigen Menti, 20. März. Das ist 7 Minuten nach der 10. Nach einem denkwürdigen historischen Sonntag. CS gibt es praktisch nicht mehr. Sie ist übernommen worden von der UBS. Und darüber wollen wir diskutieren mit dem Roger Schawinski und mit Gästen.
Jawohl, der Markus Diemey im Studio am Telefon. Er ist übrigens Chef von der Handelszeitung, der Lukas Hässig von Inside Paradeplatz und der Dirk Schütz, Chefredakteur für Bilanz. Danke vielmals. So viele Begriffe sind gestern gefallen. In den Zeitungen gestern, zum Beispiel in der Sonntagszeitung, die Fusion des Jahrhunderts. Wir müssen ein paar Begriffe klären. Markus, ist das eine Fusion?
Ja, ich meine, faktisch ist es eine Übernahme von der UBS, also von der Credit Suisse durch die UBS. Es wird verkauft jetzt, als wie wenn das im Interesse von der UBS ist. Das ist es sicher nicht.
Also ist es eine Fusion oder nicht, deiner Meinung nach?
Nein, es ist eine Übernahme. Eine Fusion cool. Wäre ja, wenn
es zwei... Ist etwas anderes. Was sagst du, Lukas?
Ja, ist klar, es ist eine Übernahme, ja. Takeover financed by Switzerland.
Eben, aber wieso ist denn das so falsch überall geschrieben? Dirk, was meinst du?
Ja, die Credit Suisse hat das ja heute in ihrer Pressemitteilung behauptet, to merge und von einem Merger geredet. Das ist natürlich schlimmste Schönrederei. Das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Das ist einer der brutalsten Übernahmen, die wir jemals in der Bankengeschichte erleben werden.
Okay. Machen wir einen zweiten Begriff, der gestern gefallen ist. Und den gibt es ja sehr oft in der Bankenbranche, wenn es eben kritisch wird. Bailout, also Rettung durch den Staat. Die Frau Keller-Sutter hat gesagt, das ist kein Bailout. Was sagst du, Markus?
Klar ist es ein Bailout. Ich meine, man hat das ein bisschen so eingefädelt, dass es nicht ganz so aussieht. Aber der Schweizer Staat garantiert die Sicherheitskredite, die jetzt gesprochen worden sind, in dem Sinn natürlich. Und eben, man hat Notrecht eingeführt, für die, dass das kann gemacht werden kann. So zum Beispiel, dass die Aktionäre kein Recht mehr haben jetzt. Und man hat die UBS unter Druck gesetzt, dass sie es überhaupt macht. Natürlich ist das eine Rettungsaktion.
Lukas, einverstanden?
Ja, ich habe schon am letzten Donnerstag nach 50 Milliarden geschrieben, biggest Bailout ever. Also was soll ich denn sagen, bei 200 Milliarden plus.
Eben, also es ist ein Bailout. Dirk, einverstanden?
Ja, die Formulierung, da kann ich irgendwo die Finanzministerin verstehen, es ist ja kein Geld geflossen. Und beim klassischen Bailout beteiligt sich der Staat, das hat er hier formal nicht getan. Das ist in dem Sinne keine Staatsrettung, die Option war ja auf dem Tisch, die wurde nicht angewendet. Insofern kann ich das schon verstehen, gerade nach dieser ganzen, wie man über Jahre diese Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung gepflegt hat in der Schweiz, dass man das alles gemacht hat, sondern das ist jetzt keine. Das ist ein bisschen auch da Word-Catching, aber das, da habe ich irgendwo das vom Wording verstanden, dass man sagt, es ist kein Bailout. Formaltechnisch ist es keiner, stimmt.
Ja, ich meine, warum hat man das auch so gemacht? Ich vermute, hätte man wirklich direkte Staatshilfe gezahlt, hätte man zum Beispiel der UBS nicht mehr dürfen erlauben, Bonis auszuzahlen, dann hätte man die UBS noch weniger an Bord gehabt. Also von dort her hat man das Trickchen, dass man praktisch einen Kredit gegeben hat und den durch den Staat, durch die Steuerzahler absichert, hat man das so können entgehen und der UBS da entgegenkommen. So würde ich das interpretieren.
Also es hat offenbar einen riesigen Bankrun gegeben. Der Tommy Matt hat in der Sendung am letzten Donnerstag, du magst dich erinnern, Lukas, gesagt, 50 Milliarden pro Tag gehen weg, das war übertrieben, aber es sind 10 Milliarden pro Tag, also dann 50 Milliarden in der Woche. Und könnt ihr als Experte mir sagen, mögt ihr euch erinnern, wenn es so einen Bankrun zum letzten Mal in einer grossen internationalen Bank gegeben hat? Wer weiss das?
Ja, das war in Spanien, oder? Bei der Banco Popular. Da ist dann für 1 Euro über den Ladentisch gegangen. Also so sieht es halt, du bist noch richtig viel Geld, könnt ihr sehr Sachsen erfreut haben. Und dann haben wir in der Investmentbank-Szene 2008 bei Stearns gehabt, die sind bei JP Morgan gelandet.
Gut, das ist dort, 2008 ist eine ganz spezielle Situation gewesen. Aber wir sind ja nicht 2008. Dirk, magst du dich erinnern? Ich meine, es ist darum so speziell, ich frage darum das, weil wir haben die beste Airline von der Welt gehabt, Swissair. Die ist als einzige gescheitert in einer schwierigen Situation. Wir haben die besten Banken und höchst kapitalisierten Banken von der Welt gehabt, mit Swiss Finish, wie es noch geheißen hat. Und die einzige, die bis jetzt bankrott gegangen ist, ist Credit Suisse. Warum ist das so? Was meinst du, Markus?
Ja, ich meine, ich glaube, man muss Bankrun normalerweise, wenn ein Bankrun kommt, ist irgendeine Krise rum und die Leute kommen mit Panik über und rennen. Da kannst du sogar eine gesunde Bank treffen. Ich glaube, die Spezialität von der Credit Suisse, natürlich jetzt letzte Woche ist es faktisch ein Bankrun gewesen, nach allen Daten, die wir haben. Aber es ist ja ein schleichender Niedergang gewesen. Das ist ja nicht, die letzte Woche war mehr oder weniger noch der letzte Tropfen im Fässchen gewesen. Es hat, das Vertrauen ist einfach schon über die ganzen letzten Jahre erodiert im letzten Jahr dann definitiv und jetzt letzte Woche hat einfach das letzte Tröpfchen noch gefehlt.
Lukas, wieso gerade trifft es die besten Firmen von der Welt, die in der Schweiz sind, weil wir immer so besser sind als alle anderen?
Die besten Firmen von der Welt?
Oder so haben sie sich dargestellt. So haben wir das Gefühl gehabt, oder? Die Schweizer Banken, das ist ja, wie hat er gesagt, noch der Axel Lehmann, solid as a rock, hat er noch vor kurzem gesagt.
Ja, aber dann muss man sich auch mehr Gedanken machen über das Führungspersonal, also in dem Fall über Herr Lehmann.
Ja, aber gleich, also, eben, warum haben es die anderen geschafft?
Er hat ja letzten Mittwoch noch gesagt, am Morgen, notabene, also vor 5 Tagen, am Morgen vom schwarzen Mittwoch, wo seine Bank untergegangen ist, faktisch, hat er gesagt, wir brauchen keine Staatsfirma. Irgendwo müssen wir mal uns darüber unterhalten, was da mit unseren Eliten, was da mit den Schiffen los ist.
Ja, gut. Also, ja, wenn ich dazu auch noch was sagen darf, ich glaube ganz einfach, das ist im Prinzip wie eine große Antilopenherde und die Meute, das heißt die Finanzmärkte, die reißen das schwächste Tier und das ist nun mal die Credit Suisse in den letzten 2-3 Jahren gewesen und das war diese lange Folge an Unfällen und auch diese, sagen wir mal, gigantische Blackbox, die die CS im Endeffekt darstellte. Man wusste ja gar nicht, selbst jetzt weiß man das nicht. Wenn man sieht, dass der UBS-Kurs heute auch mal brutal runtergeht, die UBS ist wie so ein Atomkraftwerk, das vor sich hin, wie ein Atomkraftwerk, das vor sich hinstrahlt und einfach fast toxisch ist. Und ich glaube, diese Skepsis gegenüber den Märkten, da konnten die ja Monate erzählen, wie toll ihre Kapitalquoten sind. Die Skepsis war sehr groß, die haben sie sich sehr hart über 10, 15 Jahre erarbeitet. Und jetzt kam eben dieser Sturm und jetzt kam der Löwe, der Finanzlöwe und hat sich die schwächste Antilope gerissen. Oder das ist einfach, das sind die Mechanismen und die werden einfach noch bestärkt durch die ganzen Social-Media-Maßnahmen. Die haben ja die erste Welle gehabt im Oktober und jetzt die zweite Welle, die war einfach nicht mehr zu überstehen.
Ja, aber du willst einfach nie ein Antilope sein, oder? Das ist der Punkt.
Nein, warum sind die anderen Banken Löwe und die Schweizer Banken?
Eins ist die Swissair, die fliegende Bank, sie hat die fliegende Bank, Milliarden auf der Höhe gehandelt, dann hat man Handelsstrategie gemacht und irgendwie ist man dann einfach im ersten Sturm, das ist ein Sturm gewesen, wie du sagst, jetzt. Natürlich ist es ein Sturm in Amerika, Bankenkrise und so, aber im ersten Sturm verwünscht es die beste Airline, zusammen noch mit irgendeiner belgischen Tochter und dann noch irgendeiner Ukraine. Ist ja keine Ahnung, aber wieso Schweizer? Und jetzt der CS, im ersten Sturm entpuppt sich als Antilope. Also irgendwie.
Und wie erklärst du dir das?
Was ist mit der Schweiz passiert?
Wie erklärst du dir das? Ich meine, in Amerika, wo da die Silicon Valley Bank, die 16. grösste Bank von Amerika, hops gegangen ist, ist sofort der Joe Biden als Fernsehen gegangen am nächsten Morgen oder am übernächsten Morgen, am Morgen um 9 Uhr, obwohl er immer sehr spät aufsteht und hat gesagt, wir retten das System und so. Und andere Banken, grosse Banken in Amerika, sind dann eingesprungen, um weitere solche Fälle zu verhindern. Dort ist das passiert, bei uns nicht.
Also ich glaube erstens, ich glaube tatsächlich, dass Kommunikation unglücklich war und auch die Reaktion zu spät und unglücklich. Dass dann der Lehmann am Mittwochmorgen erklärt hat, wir brauchen keine Staatshilfe. Das ist in dem Moment eher Öl ins Feuer gewesen als etwas anderes. Was? Das ist bereits in Debatte.
Dann aber was heisst das, wenn er das hat? Er seinen eigenen Laden nicht gekannt? Oder hat er einfach wieder einen Smokescreen gemacht wie vorher, wo er schon gesagt hat, wir haben jetzt keine Abflüsse mehr von Geldern?
Ja, ich glaube, das sieht er ja, dass die Abflüsse da sind. Ich glaube, es ist eine Not, eine Panikreaktion auch gewesen. Ich meine, was ich wahnsinnig finde, nur zu dieser Debatte noch mit den Antilopen und der Schwäche. Ich meine, wir haben nach der Finanzkrise neue Regelungen eingeführt, Kapitalpuffer, Liquiditätspuffer, und CS hat immer können sagen, wir haben die, und sie haben sie auch können ausweisen. Was wir jetzt erleben, dass all die Puffer gar nichts mehr wert sind, wenn das Vertrauen weg ist. Also wir haben keine Sicherheit, und das finde ich über das Drama vom CS-Zusammenbruch für die Schweiz, ist das auch ein unglaubliches Warnsignal für die ganze internationale Finanzszene.
Was sagst du da dazu, Lukas?
Ja, 14 Jahre geschafft für nichts, oder? Too big to fail.
Aber eben, man hat am falschen Ort geschaffen. Man hat am falschen Ort angeschaut. Man hat nur immer auf die Kapitalquoten angeschaut.
Halbe 8 an der Pressekonferenz, oder? Von den höchsten Kreisen, Bundesrat und Nationalbank und den beiden Banken. Dann ist ja zum Vorschein gekommen. Das ist ja die neue Frage gewesen. Was hat man jetzt eigentlich mit too big to fail und so? Und dann ist die Antwort gewesen, ja, es ist jetzt halt wieder ein anderer Fall gewesen. Also, ich meine, es ist halt demal nicht, wir haben eigentlich so gesehen, kann man schon sagen, ja, wir haben 14 Jahre gut geschafft, wir haben etwas gemacht, wir haben das angestrengt, wir haben alles in Rat gehabt, aber jetzt ist der Fall halt wieder ausgerechnet ein anderer gewesen. Und da zeigt sich die ganze Absurdität, oder? Wir regulieren und machen und türmen auf und produzieren Papier, und das nützt einfach nichts. Am Schluss musst du viel härter dahinter gehen. Du musst wirklich fragen, wer ist denn jetzt verantwortlich und was zahlen, also, ja, was machen wir jetzt da? Ich meine, irgendwie muss doch eine persönliche Verantwortung spielen.
Im Endeffekt ist es so, was man sagen muss, durch diese neue Gesetzgebung hat sich natürlich die Eigenkapitalquote von diesen Banken massiv erhöht. Und das ist auch eine Stärke jetzt gewesen. Man könnte böse sagen, sonst wäre die CS schon viel früher ausgegangen. Also das Eigenkapital ist dreimal so hoch, auch teilweise, nicht nur, aber auch teilweise durch die Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung. Das war ein guter Schritt. Ein schlauer Satz, den ja die Finanzministerin gestern gesagt hat, sagt, Vertrauen ist nicht regulierbar. Es handelt sich um eine Vertrauenskrise hier. Und eine Bank, ihr Produkt, das sie anbietet, ist im Endeffekt Vertrauen. Ein Autohersteller bietet Autos an und Apple bietet ein Smartphone an und die Bank bietet Vertrauen an. Und dieses Vertrauen, das ist weggegangen.
Aber ist gesagt, das...
Als ob das etwas Neues wäre im Banking.
Ja, aber ist das
ja,
nicht?
Aber das hat sich ja schon im Prinzip... Ja, aber das ist das schwächste Glied in einer Krise, die jetzt ausgebrochen ist, und dann greifen eben gerade die Shortsellers und wer auch anders, die greifen dann diese Bank eben an. Da konnten die dann im Endeffekt nur noch kapitulieren.
Aber die greifen doch vor allem Banken an, die eben schwach kapitalisiert sind, etc.
Nein.
Und ist das nicht so, Frage einfach, wir haben uns gar nicht können vorstellen. Also wir alle in der Schweiz, inklusive Bundesrat und der Herr Lehmann und der Herr Körner und alle, dass die CS pleite geht und hat darum nicht auf das hingeschaut und gesagt, wir müssen mehr machen. Ist das nicht die Situation?
Ja, sicher, das ist ein wahnsinniger Schock, oder? Also ich meine...
Man hätte es sich nicht vorstellen können, oder?
Nein, nur
und hat es verdrängt und hat eben gesagt, wir sind super kapitalisiert, kann uns nicht passieren. Look what happened.
Das ist so. Also ich glaube,
das
ein Credit Suisse
zählt. Hast du ja gesehen, was im Oktober passiert ist. Im Oktober, nicht jetzt. Im Oktober hat es einen Sturm gegeben auf der. Nachher hat man auch einen australischen Twitter eine Schuld gegeben. Ich meine, das ist ja nur noch einfach lächerlich.
Ja, da bin ich verstanden.
Die Bank ist letztendlich zu dünn unterwegs mit zu hohen Risiken. Und jeder hat es gesehen. Sonst wären die Kunden nicht davon gerannt. Im Herbst, wenn man gesehen hätte, dass die ein dickes Polster haben, wären sie nicht davon gerannt. Dass sie es dort noch knapp geschafft haben, ja gut, sie haben es geschafft und jetzt sind sie zur Antilopen geworden.
Sie hatten ja ein dickes Polster. Sie haben ja sogar eigentlich was Wahnsinnbar, eine Kapitalerhöhung gemacht und den Saudis für 1,5 Milliarden 10% ihrer Bank verkauft. Absoluter Wahnsinn, um diese 14% Eigenkapital zu holen. Wie gesagt, das war dreimal so hoch wie bei der Finanzkrise. Sie hatten das Kapital ja, aber das Vertrauen war dann einfach im Endeffekt weg, oder?
Aber warum ist das Vertrauen weg? Ist es jetzt wegen dem, was in den letzten Jahren passiert ist, sicher? Aber ist es auch wegen dem neuen Management, dass das neue Management Lehmann Körner das Vertrauen nicht hat können aufbauen?
Ja, ich glaube nicht, dass jetzt die beiden, also ich meine, was da passiert ist mit all diesen Skandalen in den letzten Jahren, ich meine, man kann sagen, wie der Lukas, eigentlich hätte man es schon können sehen, aber im Nachhinein hat man immer alles hätte man können sehen.
Ich meine, Lukas hat es gesehen. Über das geschrieben und zum Teil in ganz extremen Worten haben die beschrieben, dass da ein Desaster ist, das sich da präsentiert, oder?
Das stimmt.
Titelblatt 2016, wer rettet die CS? 2016 war der Bilanz.
Ja. Okay.
Wir haben schon immer darüber geschrieben und im Endeffekt sind wir dann bei ganz anderen Fragen und das ist eben losgelöst von der Kapitalfrage. Das macht den Fall ja auch so speziell. Es sind im Prinzip fast 15 Jahre Missmanagement und da sind wir natürlich schon bei den Führungspersonen und jetzt kann man sagen, ist das jetzt die letzte Schlaufe gewesen mit dem aktuellen Duo? Sagen wir mal so, dass es eine FINMA-Untersuchung gibt gegen den Präsidenten wegen Fehlaussagen betreffend der Abschlüsse, ist natürlich verheerend für das Vertrauen in die Bank. Natürlich kam am Ende da nicht viel bei raus. Aber die Tatsache, dass man eigentlich den Aussagen des Präsidenten nicht glauben kann und dass der eigene Regulator dagegen eine Untersuchung startet, ist natürlich im jetzigen Umfeld absolut verheerend. Weil wenn der sich irgendwo hinstellt, dann sage ich, naja, letztes Mal hat es ja auch nicht gestimmt, stimmt es denn diesmal? Das ist ein sehr redlicher Mensch, wir kennen den alle, aber was daran nichts ändert, dass er, glaube ich, in der Situation überfordert war.
Ich glaube, wir müssen gar nicht darüber streiten, wie dramatisch und wie zum Teil stümperhaft da vorgegangen ist. Ich meine, es gibt noch die andere Untersuchung von der FINMA im Fall Greensill, was dann die FINMA da schreibt über Fehlentwicklung, über Fehler von dem Risk Management. Das ist dramatisch. Das würde man nicht vermuten, dass so etwas bei einer renommierten Grossbank vorkommt. Selbstverständlich ist das eine Katastrophe. Aber nochmal, ich glaube, es ist nicht ehrlich, wenn man sagt, wir haben das schon immer gesehen, dass sie am Schluss zu Grund geht. Weil dann sehen wir noch viel zu Grund auf dieser Welt. Am Schluss ist es wirklich ein Schock gewesen. Irgendwie hat man mental sich das fast nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass
in der Folge finde ich auch, Markus, aber du musst natürlich sehen, dass dieser Niedergang des Aktienkurses seit Jahren anhält.
Also das ist wahr.
Wer sich noch an die Zeit vor 20 Jahren entdeckt, erinnert, da war es immer so, wenn der Kurs unter 20 ging, damals noch mit Lukas Mühlemann, wer sich noch daran erinnert, dann war eigentlich fertig, der Chef musste gehen, unter 20. Jetzt haben wir den Kurs unter 10 gehabt, hat gesagt, das kann nicht mehr passieren. Und da reden wir schon vor 3-4 Jahren. Also das ist natürlich wirklich eine abschüssige Bahn über Jahre gewesen. Und das ist jetzt eigentlich der Kombinationspunkt, den wir hier sehen und eine logische Folge im Endeffekt.
Völlig einverstanden.
Gestern hat Frau Karin Keller-Sutter noch gesagt, wir sind der UBS dankbar, auch der CS sind wir dankbar. Was ist jetzt das für eine Aussage?
Ja, man will halt das Ganze darstellen, wie wenn die sich alle in Minne geeinigt hätten. Und, aber wenn man den ganzen Tag schon verfolgt hat, ist klar geworden gestern, dass das nicht so ist.
Wie findest du das, Lukas, solche Aussage?
Schrecklich, oder? Das ist eine Bankrotterklärung vom Staat. Ich meine, wir haben eine Regierung, sind stolz auf unsere Demokratie, wir sind stolz auf den Rechtsstaat. Und wir haben jetzt eine Regierung, die kräuft.
Also, jetzt müssen wir noch reden über die Übernahme. Also, wenn man etwas verkauft, und ich habe auch schon Unternehmen verkauft, dann ist es besser, A, man hat mehr als einen potenziellen Käufer und B, man hat Zeit. Alles das ist nicht der Fall gewesen. Man hat no time gehabt und nur einen potenziellen Käufer und der hat alles können diktieren, oder?
Ja, wahrscheinlich hat man sogar ihm, man hat alles gemacht, um den irgendwie dafür zu gewinnen. Der hat das nicht wirklich wollen. Das kann nicht im Interesse von der UBS sein. Und heute, der Dirk hat es schon angesprochen, die Reaktion auf im Aktienmarkt, der Absturz, das letzte Mal, als ich geschaut habe, -15% von der UBS, der sagt eigentlich alles. Und das hätte man eigentlich auch so können sehen. Das ist nicht gut für die UBS. Also hat man alles gemacht, um die ins Boot zu holen, weil man in der Not war. Weil die Alternative wäre gewesen, entweder Staatsübernahme, Superkatastrophe und auch keine Lösung, oder sie fallen lassen. Ein totales, gigantisches Ghetto, das es dann gegeben hat. Also es ist nicht, es hat gar keine andere Lösung gegeben und das hat man der UBS klar gemacht.
Lukas?
Man hat es verpasst, oder? Der 30. September 2022 ist CS, wenn du genau hinschaust, schon unter Kapitalwürzig gewesen. Man hat eine Ausnahmebewilligung müssen geben von der FINMA, dass sie können weitermachen. Dann hat man eine Kapitalerhöhung gemacht, die viel zu niedrig war. Man hätte viel mehr Kapital müssen holen, man ist viel zu dünn unterwegs gewesen. Man ist wirklich eigentlich mit der Unterhose in die Finanzkrise mitgelaufen. Dass die kommt im Februar, März, hat man sicher nicht können wissen, aber man hat gewusst, dass ich viel zu viel Geld um sind gefahren da. Jetzt hat Bundesrat zusammen mit der Nationalbank geschlafen, FINMA auch, die ganze Zeit. Und dann gibt es so eine Hauruck-Übung, wo man das bitte noch fertig machen von der UBS. Dass der UBS den Deal nicht hat wollen, ja, das denke ich auch. Aber jetzt haben sie können machen, zu super Konditionen, praktisch für ein Butterboot, Nummer 2 können schnappen. Und wenn sie das geschickt machen, wird das für die UBS ein Mega-Geschäft.
Also, wenn ich das gehört habe, gestern Morgen 1 Milliarde, dann ist es 2 Milliarden, dann 3 Milliarden, also ein bisschen mehr als 1 Franken. Aber das sind ja keine realen Beträge, Dirk, oder, die da genannt wurden. Und für die 3 Milliarden plus noch 9 Milliarden Garantie für eventuell entstehende Verluste. Also, dann ist der Kaufpreis ja dann irgendwie auch schon, es ist eigentlich 0 oder unter 0. Oder was sagst du, Dirk?
Ja, es ist natürlich für die UBS ein super Deal. Also es ist wahrscheinlich der Deal ihres Lebens. Die Aktie geht heute runter. Das ist aber, glaube ich, die allgemeine Unsicherheit. Ich glaube, auf lange Frist ist das ein sehr guter Deal für die UBS. Wenn man schaut, damals schon der Sergio Ermotti, was waren deren mögliche Targets, wo sie sagen würden, wo können wir mal wachsen, unorganisch, dann war immer die TS eindeutig auf dem ersten Platz. Jetzt hat man das sehr, sehr billig bekommen. Ich glaube, dass es auf Dauer eine gute Entscheidung war. Ich bin mir nur nicht so sicher, und das ist eine Debatte, die ja sicherlich kommen wird, und ich bin wirklich ein Wirtschaftsliberaler, ich bin mir nur nicht so sicher, ob diese Staatslösung nicht doch eine sehr valable Option gewesen wäre. Man muss sich das vorstellen, die Bank war gestern oder am Freitagabend noch 8 Milliarden wert. Der Staat hätte für 4 Milliarden die Hälfte kaufen können, hätte die Sicherheit geliefert. Wir haben viele Fälle in England, wo heute noch der Staat drin ist. Das ist natürlich mühsam. Ich bin auch nicht sicher, dass man da hundertprozentig für plädiert. Nur was jetzt passiert, und ich glaube, ich weiß nicht, ob die Leute, der Ausmaß dieser Geschichte, der wird richtig übel werden für den Finanzplatz. Weil das Hauptproblem ist eigentlich, dass die UBS auch das Recht hat, die ganze Schweiz zu übernehmen. Dass die WEKO ausgehebelt wurde, dass die FINMA gesagt hat, das WEKO-Recht gilt hier nicht. Und damit kann die UBS den ganzen Schweizer Markt konsolidieren. Und das führt automatisch zu gigantischem Arbeitsplatzabbau. Es führt zu einer Zerschlagung der Credit Suisse Schweiz. Und das führt dazu, dass das ganze Angebot hier riesig wird. Das ist ein riesen Nachteil. Deswegen glaube ich, hätte man diese andere Option, dass man die CS Schweiz in irgendeiner Form intakt lässt, wäre für alle viel, viel besser gewesen. Also auch für die Leute, die Geschäfte machen. Und ich glaube, da ist man sehr schnell reingerascht, auch weil ein Wahljahr ist und keiner natürlich diese heiße Kartoffel anfassen will. Trotzdem glaube ich, dass man da viel zu schnell entschieden hat.
Ja, also ich glaube, das sehe ich gleich. Ich bin nicht ganz so sicher, wie es am Schluss dann rauskommt für die UBS. Ich meine, das sind relativ, also krass unterschiedliche Kulturen, wie man die zusammenführen will, wie das soll klappen, was da noch für Probleme aufkommen. Ja, und dann auch höhere Anforderungen jetzt, weil es eine sehr viel grössere Bank ist. Das ist das eine. Das andere mit der Staatsübernahme, ja, mein Problem mit der Staatsübernahme war, was genau wäre denn anders? Also außer dass der Staat dann am Schluss einfach wieder mit Steuergeldern parat steht.
Wir hätten noch zwei Banken. Das wäre anders.
Wir hätten zwei Banken, der Bank One wäre gestört. Ja, und vor allen Dingen hättest du hier in der Schweiz nicht so viele Leute abbauen müssen. Aber jetzt wird es darauf hinauslaufen, dass du massiv Leute hier auf die Straße stellen musst.
Aber was wäre denn anders mit der Credit Suisse unter dem Staat? Was wäre anders?
All ihre Probleme, die sie haben. Das Problem vom Vertrauen wäre vielleicht anders.
Das Vertrauen, dass einfach Staatsgelder dahinterstehen. Das wäre ja einfach, das Vertrauen wäre dann einfach Geld von euch
Steuerzahlern. Ja, und das ist wirkungsvoll.
Tun sie jetzt in letzter Instanz ja auch. Also ob es Bailout ist oder nicht, aber im Endeffekt haftet ja die Eidgenossenschaft dafür. Nur, dass man jetzt, was die UBS zwischengeschaltet hat, also angenommen, ich glaube nicht, dass es das passiert, aber angenommen, die ganze Monsterbank gerät in eine Schieflage. Am Ende steht der Staat dann sowieso wieder da. Ich sage jetzt nur, was jetzt passiert an der ganzen Arbeitsmarktfront, das ist verheerend für die Leute, weil die UBS natürlich jetzt alles entscheiden kann. In jeder Filiale heißt es, der CS-Mann fliegt raus. Das wäre früher natürlich, das wäre anders gewesen. Das ist das, was ich an dem Deal
Was sagst kann. Du, Lukas, zu dem?
Ja, du musst ja immer überlegen, als Bürger und Steuerzahler, was kommst du eigentlich rüber, oder? Jetzt geben wir alles und kommen nichts rüber und bleiben letztendlich wieder direkt zur Rechtzeit im Obligo. Also, wir haben die Lloyds Bank in England, die ist verstaatlicht worden und das ist natürlich eine langwierige Sache. Also, der Staat ist dort immer noch nicht draußen, aber dann setzt man einen ein, der das kommt. Oswald Grübel ist jetzt vielleicht schon ein bisschen alt, der wird 80 im Herbst, aber dann gibt es halt einen neueren, der ein bisschen jünger ist und dann hätte man das können versuchen. Man hat es nicht wollen, weil eben der Bundesrat und auch eben der Herr Jordan von der Nationalbank ganz eine schwache Figur machen in dem Drama. Sie haben einfach alles schleifen lassen, bis es nicht mehr gegangen ist. Bis wirklich die ganze Welt, oder also zuerst mal die Schweiz und nachher Finanzmärkte vor dem Zusammenbruch schon sind, offenbar nach denen ihren Worten. Und darum hat man jetzt müssen die Hauruck-Aktion wählen, wo einfach alles über den Haufen schmeißt. Ich erwähne noch etwas, wo eben wirklich Tür und Tor öffnet für Probleme in der Zukunft. Man hat jetzt einen Teil von diesen Obligationären mit speziellen Papier reingehauen, also ausradiert. Die haben einen speziellen Namen, die haben einen höheren Zins bekommen und die blühten jetzt. Aber die Aktionäre haben nicht vollständig ausradiert. Das ist eine Umkehrung vom Verantwortlichkeitsprinzip in der Wirtschaft, im Kapitalismus. Zuerst müssen die Risikokapital geben, die Aktionäre, die Eigentümer ihren Einsatz verlieren und erst nachher die Obligationäre. Und da macht man es jetzt umgekehrt. Und das gibt riesige Fragen, die auf uns zukommen.
Markus, einverstanden?
Einverstanden, dass riesige Fragen auf uns zukommen. Natürlich haben natürlich die Aktionäre auch geblüht. Also es ist ja jetzt nicht auf null zurückgegangen.
Aber
es ist
auf ein Drittel runtergegangen.
Genau,
aber
und noch vielleicht etwas zu ich teile definitiv das Vertrauen, dass das über eine Staatslösung besser wäre und irgendwie einfach der Superman oder Superwoman noch gebraucht hätte und dann wäre alles gut geworden bei der CS. Das Vertrauen teile ich definitiv nicht.
Okay, also. Bei der Swissair hat man dann eine Lösung gefunden und hat dann das der Lufthansa verkauft. Am Schluss hat man gesagt, auch eine Panikreaktion gewesen. Ist ein Schnäppli gewesen. Man hätte es viel besser auch können machen. Würde man das jetzt da auch sagen? Was meint ihr hinterher, dass da die Leute, die da am Ruder gewesen sind, also Frau Keller-Sutter, die nicht unbedingt eine Wirtschaftsexpertin ist, der Berset ist ja gar nicht, und der Herr Jordan, den man ja kennt, ein bisschen als Zögerer etc., dass die einfach das Gefühl haben, wir müssen das Wochenende überstehen, am Montag muss alles klar sein und vielleicht die falsche Entscheidung getroffen haben, Dirk. Was meinst du?
Also ich glaube, der Druck aus dem Ausland war gigantisch. Es war sehr interessant zu sehen, wie Frau Keller-Sutter da mehr oder weniger ehrfürchtig gestern sagte, dass sie mit der Frau Yellen geredet hat. Ich meine, dieser Druck aus Amerika vor allen Dingen, die wie gesagt uns die ganzen Krisen immer einbringen und wir können sie dann auslöffeln, der war riesig. Und ich glaube, dass da auch ein riesen Respekt ist. Die Schweiz ist natürlich auch, sagen wir mal, international als Kleinstaat isoliert, hat keine Verbündete, konnte an dem Tag nichts machen. Ich glaube nur, wenn man den gestern den Sonntag Revue passieren lässt, sieht man, es gab ja so ein Zeitfenster, wo es hieß, die UBS ist mit diesem 1-Milliarden-Angebot zu kurz gesprungen und die CS wird es nicht annehmen. Dann hieß es ja, die Staatslösung, so eine halbe Stunde auf den Tickern war die wieder aktuell. Und ich glaube, dass im Endeffekt da natürlich, es fehlt an Erfahrung, es fehlt auch an Risikobereitschaft, es fehlt an Kompetenz zu sagen, wir machen das jetzt mal. Ich glaube nur, dass man das viel ernsthafter hätte prüfen sollen. Dann hätte man nämlich auch eine zweite Alternative gehabt, wie du richtig sagst, Roger, die Zeit war nicht da und es gab nur einen Anbieter, ist ja schlecht, aber es gab eine Alternative, nämlich die Staatslösung. Und auf deine Frage, ja, da bin ich fest schon überzeugt. Ich glaube, dass diese Bank viel zu billig verkauft wurde. Ich meine, 3 Milliarden für eine Credit Suisse, das kann sich überhaupt keiner vorstellen. Die Bank, die war mal 70, 80 Milliarden wert und war da auch nicht viel besser. Also das ist absolut crazy, zu welchem Preis die jetzt verkauft wurde.
In den Büchern hat sie noch ein Eigenkapital von 45 Milliarden gehabt. Das, ja, das zeigt, wie billig die weggekommen ist.
Das wir müssen über das noch weiter reden, machen wir kurz Pause und reden dann weiter. Meine Gäste sind der Markus Diemeyer, Chefredakteur der Handelszeitung, Lukas Hässig von Inside Paradeplatz und der Dirk Schütz, Chefredakteur von der Bilanz.
Das ist das Talk Radio am 20. März, 10:36 Uhr. Sie diskutieren hier im Studio der Markus Diemeyer, er ist der Chefredakteur von der Handelszeitung, dann am Telefon der Dirk Schütz, er ist der Chefredakteur von der Bilanz und der Lukas Hässig, er ist der Chef vom Branchenportal Inside Paradeplatz und im Studio ebenfalls der Roger Schawinski.
Als wir am letzten Mittwoch oder am Donnerstag ist es gewesen, dann gehört das Geld um 50 Milliarden an Liquidität. Haben wir gesagt, was? 50 Milliarden? Jetzt haben wir gestern erfahren, nachher sind nochmal 100 Milliarden gekommen und dann nochmal 100 Milliarden. Das sind Beträge, die wir noch gar nie gehört haben. Lukas, und du hast das natürlich auch zur Kenntnis genommen, wie stark sind wir als Stimmbürger und als Bürger von dem Land abgesichert, wenn solche hohe Beträge da ins Spiel gebracht werden?
Keine Ahnung. Zumindest muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht mal genau, ob es 200 Milliarden oder 250 sind. Also ich versuche es heute nochmal nachzulesen. Ich habe noch Notizen gemacht.
Man kommt gar nicht mehr an. Auf 50 Milliarden. Kommt nicht mehr drauf an. 50 Milliarden mehr oder weniger. Hallo.
Und 9 Milliarden anderen. Also irgendwie 259 bin ich jetzt gelandet.
Aha, 259. Eben. Aber wie sind die abgesichert? Die sind unterschiedlich abgesichert.
Ja gut, man muss natürlich sagen, Liquidität und Investitionen. Investitionen sind zwei Paar Schuhe. Also, oder auch Agogo Blanco-Schick. Also im Covid haben wir ganz viele geholfen, wo dann einfach nichts mehr zu essen gehen quasi, weil wir den Laden zugekommen
haben. Eben, aber dann einzelne
Leute
zu...
Und das ist dann einfach Geld, das man gibt, dann gibt man quasi einen Lohn, weil man muss. Oder? Und das andere, die 9 Milliarden ist eine Garantie, die der Bund gibt, für sogenannte heiße Papierderivate und so. Da wird die UBS auch länger heben. Sie müssen schon ein bisschen wissen, was sie machen. Aber gell, ich meine, 9 Milliarden, also wer schreit dann noch nach so einem Lächeln
lächerlicher Betrag mittlerweile, oder? Aber immerhin 9 Milliarden, ist ein halber Gotthardtunnel, Basistunnel. Und dann ein Jahrhundertwerk. Und dann aber die grosse Summe, wo es einem wirklich gründig wird, ist jetzt mit diesen 200 oder vielleicht sogar 250 Milliarden, ich glaube eher 250 Milliarden Liquidität. Ich meine, warum so? Also das ist ja nicht jetzt, wo wir jetzt haften, direkt als Steuerzahler. Es ist einfach nur möglich, dank der Substanz vom Steuerzahler, dank der Solidität, der wirtschaftlichen und finanziellen von der Schweiz. Und dort kann man sagen, dass man eigentlich das so gross macht, so gigantisch gross, damit es wirklich hebt. Das ist jetzt einfach eigentlich die ganz grosse All-In vom Jordan an dem Tisch, wo er da sitzt.
Ich meine, das ist ja das, wie du sagst, man hat einfach die ganz, ganz grosse Spritze gebraucht, damit klar ist, da kann jetzt nichts mehr passieren.
Aber wie viel Geld kann man da verlieren von dem? Wie viel könnte man dann...
In einem gewissen Sinn, je mehr man gibt, desto, wenn es genügend viel ist und es dann für eine Absicherung sorgt, dann verlierst du weniger. Wenn es zu wenig ist, ist das Risiko grösser, dass du alles verlierst. Das ist eigentlich da die Logik drin. Ich meine, schauen wir, letzte Woche, man hat die 50 Milliarden gegeben und es hat sich offenbar relativ schnell herausgestellt, dass die einfach überhaupt nicht anreichen. Also hat man jetzt einfach die ganz grosse Kanone ausgepackt und hofft, dass man da damit Stabilität schafft. Man muss auch wissen, für die Nationalbank ist es an sich nicht schwierig, Geld irgendwie herzunehmen. Sie schafft das Geld ja. Also sie geht in dem Sinne nicht das Risiko ein, lässt sich aber trotzdem auch da vom Bund eine Sicherung geben. Wie viel man verlieren will, wissen wir nicht. Vielleicht nicht, wenn es reicht.
Oder reden wir noch über Taxen.
Aber wenn ich noch kurz einhaken darf, Roger, was man natürlich sagen muss, wir haben diese Riesenzahlen, das stimmt, aber guckt euch mal die Zahlen der Nationalbank selbst an. Ich meine, wir haben in diesem Jahr einen Verlust gehabt, der Nationalbank, ein Verlust, das muss man sich aus der Zunge zergehen, das sind jetzt aber 150 Milliarden, ja, ein Verlust. Da geht es nicht um eine präventive Kreditlinie, sondern einen effektiven Verlust und die Bilanz der Nationalbank ist bei fast 1000 Milliarden. Also für die sind das im Prinzip die Größen, über die wir schon lange reden, ja, also die sind relativ lange schon im Markt, also insofern ist das Courant normal fast für so eine Nationalbank.
Okay, reden wir noch über die Aktionäre. Man sagt ja, die Aktionäre, richtigerweise, sind Besitzer. Besitzer haben jetzt überhaupt nichts zu sagen. Und die Aktionärsdemokratie, die ja zum Teil zelebriert wird, ist jetzt definitiv als Farce enttarnt worden. Wenn es dann drauf und dran kommt, haben die Aktionäre gar nichts zu sagen. Was meinst du, Markus?
Also gut, zuerst mal habe ich schon immer Mühe gehabt mit dem Begriff Aktionärsdemokratie, weil hätten wir in unserem Land eine Demokratie, wo einfach einige wenige mit sehr viel Kapital alles zu sagen haben und alle anderen viele gar nichts, das wäre eine komische Demokratie. Aber trotzdem, die Tatsache, dass man jetzt die einfach so raushaut, oder zu einem rechten Teil raushaut, ohne dass sie irgendetwas zu sagen haben, das ist natürlich, das ist an einem Rechtsstaat unwürdig und ich weiss nicht, wie das weitergeht, ob das überhaupt rechtlich am Schluss verhebt, dass man da jetzt irgendwelches Notrecht geschaffen hat, das ist natürlich sehr eine üble Geschichte.
Lukas?
Ja, kannst du eh nichts machen, als Aktionär. Man hätte früher müssen etwas machen, hätte schon aufstehen können. Generalversammlung.
Das haben sie ja gemacht, sie haben die Tischcharge nicht erteilt.
Ja, aber weißt du, nur in ausgewählten Sachen wie Green sind und nicht so insgesamt. Oder als Aktionär, weißt du, auch die Aktionärsklagen, ich glaube nicht, dass das dann wahnsinnig weit reicht, weil du bist ja der Besitzer, du hast es in der Hand, du kannst ja deinen Verwaltungsrat zusammenstellen. Kommt dazu, dass wenn alle Regierungen und mächtigen Leute von dieser Welt, wie Yellen als Finanzministerin von den USA und der Finanzminister von England und dann auch die EU, die Schweiz quasi formell auch noch betten, am Freitagnachmittag jetzt sofort das Problem zuerst in die Hand nehmen und nachher kommst du Lob über am Sonntagabend, also gestern, dass du jetzt gut gemacht hast. Was willst du denn da jetzt als Aktionär irgendwo klagen gegen die Schweiz? Ich glaube, das kannst du vergessen.
Aber der Axel Lehmann hat ja gestern noch gesagt, man soll nicht mehr zurückschauen, sondern Führerschein schauen. Will das natürlich nicht. Aber es gibt doch so etwas wie Verantwortungsklage gegen den Verwaltungsrat. Eben vor allem eben auch, dass die Discharge nicht erteilt worden ist. Soll das nicht passieren, Dirk?
Ja, das ist aber ein extrem stumpfes Instrument, oder? Es gibt ja noch ausstehende, fehlende Discharge gegen den Herrn Roder auch. Aber was passiert dann? Wir haben, glaube ich, selbst heute noch ausstehende Discharge von der UBS-Finanzkrise. So what? Da passiert relativ wenig. Dann ist die Discharge endlich erteilt worden und dann move on. Also das ist ein sehr, sehr stumpfes Schwert. Das bringt eigentlich überhaupt kein was. Oder? Also ich finde ja dann eher diese ganzen Bonus und Fragen, was die Leute denn teilweise noch kassieren. Und auch dieses ganze System nach der Finanzkrise wollte man die sogenannten Clawback-Mechanismen ja einführen, dass die Leute bis zu 5 Jahre später noch in Haftung genommen werden für ihre Missetaten. Man müsste mal schauen, der Herr Thiam zum Beispiel, der einer der Hauptübel Übeltäter war. Der hat nie irgendwelche Sachen zurückzahlen müssen. Der hat sich letztens noch hingestellt bei einer Bankenkonferenz und hat gesagt, er hat da für nichts eine Verantwortung. Also diese ganzen Mechanismen auf dieser Seite, was die Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung angeht, sind vollkommen verpufft. Und das Desha springt auch nichts.
Aber das ist, glaube ich, ein Grunddrama. Ich meine, du hast völlig recht, das ist alles wahnsinnig schwierig, aber für die Öffentlichkeit ist das eigentlich unerträglich. Und auch aus Sicht von einer Marktwirtschaft. Ich glaube, wir finden eine funktionierende Marktwirtschaft ein unglaublich gutes System. Aber so, über die Entwicklungen untergraben wir die Glaubwürdigkeit und auch die Akzeptanz von diesem System. Wenn die Leute, die irgendwo am Schluss verantwortlich sind, nur können einsacken können, aber wenn es dann übel läuft, dann kann man sie auf keine Art belangen. Das ist ein unglaubliches Drama.
Heute Morgen eine Meldung von der Credit Suisse, nachdem wir eben verloren, dass die Obligationär blühtet, dass die Aktionär blühtet, Bonuszahlungen intern gehen weiter. Wie kommt euch das an, Dirk?
Ja gut, man hat ja erst waren 3 Milliarden, ich glaube, für 2 Jahren. Dann hat man letztes Jahr auf 2 Milliarden in den Bonuspool gesetzt. Jetzt ist man auf 1 Milliarde runter. Das ist natürlich alles eine Katastrophe. Man macht eine Kapitalerhöhung von 4 Milliarden. 1 Milliarde fließt schon wieder für Boni weg. All diese Sachen wären in einer normalen Industrie nicht möglich. Nun ist die Finanzindustrie keine normale Industrie. Und man kann natürlich immer argumentieren, dass auch viele Leute gut arbeiten und um sie zu halten, braucht man das Geld. Ich halte diese ganze im Prinzip Vergütungsstrategie, Vergütungsstruktur, die in dieser Finanzwelt herrscht, die ist einfach auf Deutsch gesagt obszön. Mhm. Und da hat man im Prinzip die letzten Jahre nichts gegen machen können. Und das ist ja ein treffendes Beispiel jetzt, dass man selbst jetzt noch nach einem gigantischen Verlust, nach einer de facto Pleite immer noch Boni zahlt. Also da kann man eigentlich nur sprachlos sein.
Eben, es geht ja um die Arbeitskräfte. Die haben ja das vorher schon angesprochen. Insgesamt zusammen sind es 125'000. Jetzt redet man von einem Abbau von 9'000. Das wäre 7%. Das, glaube ich, ist lächerlich. Das wird sicher mehr sein, oder?
Wir wissen es nicht, aber ich vermute es auch.
Ja, es gab ja gestern Abend noch eine Investorenpräsentation der UBS, das war interessant, da wurde ja davon geredet, dass man 8 Milliarden Kostensenkung machen will bis 2027 und hier, dann kam die Spezifizierung, dass von diesen 8 Milliarden 6 Milliarden in Kostenstellung, also nennt sich FTE-Cut, also FTE ist der Name für, ich glaube, Employees, also die Köpfe, die man heißt. Also man will 6 Milliarden Franken will man Leute abbauen. Und angenommen, wir rechnen jetzt mal bei den roten Salären von einer 500.000, ja, die jeder kostet, dann wären wir schon mal bei 12.000. Also wie gesagt, die 6-Milliarden-Zahl ist von der UBS bestätigt. Nun ist eine 500.000 hochgerechnet. Das heißt, wenn man das weiterspinnt, dann ist man wahrscheinlich bei Zahlen von 15.000 bis 20.000, die da raus müssen. Und das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Davon wird es sehr viele in der Schweiz hier treffen, weil hier natürlich die Doppelspurigkeiten sind hier am Heimmarkt mit Abstand am größten. Da ist wenig komplementär. Und das heißt, dieser Schweizer Markt wird von diesen, sagen wir mal, 15.000 bis 18.000 Stellenentlassungen am meisten getroffen. Und das finde ich eigentlich das größte, mit Abstand das größte Drama von diesem Zusammenschluss oder dieser Übernahme.
Also, die UBS hat jetzt dann eine Bilanzsumme von 5 Billionen, also eine Größe, die man sich fast nicht vorstellen kann. In welcher Liga spielt sie denn da, Dirk? Wenn man es vergleicht mit den grossen Amerikanern, mit JP Morgan, Morgan Stanley etc., ist man auf dieser Flughöhe?
Also Größe ist natürlich seit der Finanzkrise überhaupt kein Thema mehr. Größe ist an sich überhaupt nichts Gutes. Also es gibt sehr viele große Banken, wenn man eine HSBC oder so anguckt, die sind Größe für sich. Aber im Entscheidenden ist die Profitabilität und ist vor allen Dingen das Risikoprofil einer Bank. In diesem speziellen Wealth-Management-Markt war ja die UBS vorher schon die Nummer eins. Und diese Stellung hat sie jetzt brutal ausgebaut. Also da ist sie jetzt eigentlich uneinholbar. Insofern macht es strategisch für sie Sinn. Aber sie ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer JP Morgan. Also ich glaube, eine JP Morgan, die macht ungefähr, was die UBS in einem Jahr an Gewinn macht, macht die in einem Quartal. Das sind natürlich ganz andere Größenordnungen. Was nichts daran ändert, dass wenn das alles jetzt durchgeht, die UBS jetzt schon die beste Bank Europas ist, wenn man gewisse Bewertungen anguckt, da man einen großen Sprung nach vorne machen kann. Also die ist jetzt wirklich erst recht Weltspitze.
Was meinst du, Lukas, zu dem?
Ja, World Champion.
Monster! Schweizer Monster und World Champion. We are the champions.
Ja, also du musst es dann hinkriegen, oder? Aber das begleitet uns natürlich.
Das ist dann Führungspersonal.
Eben, aber in der Spitze sind ja zwei Ausländer.
Der Mire, oder? Das ist der Colm Kelleher. Kelleher statt Keller, oder? Wir haben Keller Sutter. Und der Colm Kelleher.
Er ist ganz tief im Keller, ja. Er ist
zwar von der netten kleinen Insel namens Irland, aber ist natürlich gross geworden in Wall Street. Oder ist dort das Nummer 2 operativ gewesen von der Morgan Stanley, eine von den vier grossen. Und hat es auch recht gut gemacht, die Bank. Also er dürfte etwas drauf haben. Gestern auch gute Fallen gemacht auf dem Podium. Der einzige mit Kopfhörer ist eben nicht ein Schweizer. Alle anderen haben Schweizerdeutsch verstanden. Er nicht, ihm hat man es nicht übersetzen. Er war souverän gewesen. Er hat das Zeug gesagt, er hat Ruhe ausgestrahlt. Aber alle sind irgendwie, haben sich manchmal angeschaut, weil die Fragen nicht können beantworten. Wird jetzt Credit Suisse Aktien heute von der Börse genommen? Oder wird gehandelt? Also elementarste Sachen.
Haben sie nicht können erzählen.
Und er hat eigentlich so weit im Griff gehabt. Und da ist jetzt eigentlich die Frage, ist auch so ein Reverse Takeover von der angelsächsischen grossen Finanzwelt, ein bisschen von der UBS. Oder die UBS ist die Schweizer Bank, darum hat man sie gerettet.
Und jetzt sind zwei Ausländer an der Spitze, Herr Hammers und Keller.
Wo man auch noch General drin hat, die alten, oder Dings, Milizgeneral, von Wolfsburg ausgebildet in Thurgau, im eigenen Ausbildungszentrum. Und jetzt ist das einfach weg, oder? Jetzt wird das eigentlich über die Fusion mit der CS, die eine ganz andere Kultur hat, schon immer von den Wall Street-Leuten eigentlich so ein bisschen missbraucht worden. Ist, indem man hat können, die auf die Bilanz zugreifen und grosse Wetten stemmen, die dann im guten Fall in den eigenen Taschen gelandet sind. Das wird jetzt eigentlich ein bisschen eben nicht mehr eine weniger Schweizer Bank. Und das sehen wir am Führungspersonal. Warum kommt dann jetzt nicht wenigstens auf eine von diesen zwei Positionen ein Schweizer? Oder?
Ich würde sehr unterstützen, was der Dirk gesagt hat. Die Grösse ist nicht ein Vorteil, die ist ein Risiko. Also ich meine, wir haben von too big to fail geredet. Wenn man jetzt die angelsächsische Ausrichtung anschaut.
Too very big.
Ja, wenn man sich wieder CS angeschaut hat, wie man den Schritt gemacht hat mit dem Investmentbanking und das ausgebaut hat, ist das ja eigentlich der Anfang vom Niedergang gewesen. Und jetzt, wenn da wieder irgendein grösseres Problem kommt, dann haben wir ein unglaubliches Problem in der Schweiz. Wir haben auch diese Lösung nicht mehr zur Verfügung. Mich hat auch ein bisschen überrascht, dass es nie ein Thema gewesen ist, dass man zum Beispiel könnte sagen, einen Teil von der CS könnte man zum Beispiel abspalten. Vielleicht kommt das ja in Zukunft noch, man hat nicht darüber geredet. Zum Beispiel an die Börse bringen, was ja schon mal eine Idee war, zum Beispiel der Schweiz-Teil. Dass man das einfach jetzt in diesem riesen Moloch versammelt, das finde ich äußerst problematisch.
Auch also, für die Schweiz. Reden wir doch noch etwas über unsere Branche. Finanzjournalismus, das sind drei von den wichtigsten Finanzjournalisten von der Schweiz da. Alle Meldungen in den letzten Tagen sind gekommen von Financial Times, Bloomberg und Reuters. Was ist denn da passiert?
Ja gut, die haben ganz andere Möglichkeiten, die haben hunderte von Leuten.
Ja, aber die sind ja da. Also wir sind doch immerhin in der Schweiz. Headquarter ist in der Schweiz, der Bundesrat ist in der Schweiz. Lukas, wie kannst du das erklären?
Ja, also da läuft dann viel hinter den Kulissen, oder? Da wird auch, denke ich, sicher über die Medien alles ein bisschen beeinflusst. Man versucht sicher immer ein bisschen auf die eigene Medien etwas einzukriegen, als Involvierte, als die, die ein bisschen auch der Spritze sind bei diesen Banken. Man hat das auch im Vorfeld gesehen, wo es um den Abbau, um den Umbau von der CS gegangen ist. Ist alles immer in der Financial Times.
Aber warum? Warum sind die näher dran als der Lukas Hässig, der doch sonst immer alles zuerst weiss?
Nein, da gibt's die Faber Bank, oder? Ich meine, das haben wir ja alle. Also, wir haben unsere Leute, unsere Gesprächspartner, und die haben einfach eine andere Faber Bank. Das ist Weltliga, das ist Investmentbanking. Mhm. Und dort werden die Informationen nicht einfach so gegeben, sondern es ist ein Zweck dahinter, dass das auch ein bisschen kommt und ein bisschen die Verhandlungen beeinflusst, nehme ich an. Also, ob das jetzt etwas gewirkt hat über das Wochenende, kann ich nicht sagen. Aber, das läuft, sind wir sicher so.
Was sagst du direkt dazu, zu dem, dass die ausländischen Medien eigentlich da viel näher dran sind als unsere Medien?
Also erstmal ist es ein Fakt, das sieht ja jeder. Es liegt natürlich daran, dass im Endeffekt diese Banken zwar hier noch ihren Sitz haben, aber eigentlich, wenn man es hart anguckt, gar nicht mehr schweizerisch sind. Die Eigentümer, die Aktionäre sind ja lange Ausländer. Und wenn man schaut, auf wen kommt es denn jetzt aus Sicht des Bankmanagements an? Wer sind jetzt die wichtigen Leute, die man überzeugen muss? Wer sind das, die internationalen Investoren? Das ist nicht die Kundschaft hier in der Schweiz, das sind nicht wir, sondern das sind im Prinzip die großen Investoren, die das Geld in diese Banktitel gesteckt haben. Und da spielt die Musik. Man hat das ja gestern gestern Abend gesehen. Ich kann mich gut erinnern, als es die große Fusion gab, Bankverein, SBG, da gab es eine riesen Pressekonferenz, alle sind hin, der Herr Ospel, Herr Cabiallavetta, die Treppe hoch, heute noch legendär. Gestern Abend gab es eine Investorenpräsentation von der UBS. Und that's it. Keine Mediengeschichte, gar nichts. Die Schweizer Medien sind für die gar nicht mehr wichtig, weil im Endeffekt geht es darum, dass sie die internationalen Investoren auf ihre Seite holen. Und deswegen kommen die Leaks auch dahin und deswegen werden auch die Leaks auf den internationalen Finanzplätzen gestreut. Und im Prinzip schauen doch diese Banker hauptsächlich auf Bloomberg, Reuters und Financial Times. Und wir sind dann so ein bisschen die, die noch die Krümel kriegen. Aber das ergibt sich daran, man muss sich auch vorstellen, wir reden über eine Schweizer Bank, die UBS, die rechnet in Dollar ab. Das ist so. Also nur um zu sagen, das ist zwar alles noch auf dem Papier schweizerisch de facto, aber ist das Management, haben wir angesprochen, und vor allen Dingen die Eigentümer und die Währung ist schon lange nicht mehr Schweizer.
Aber am Schluss kommt dann auch bei der Berichterstattung. Aber am Schluss kommt dann die Schweizerische Nationalbank, die das Ganze muss retten, und die schweizerische Politik gestern Abend, ziemlich viel Ratlosigkeit in einer Arena, wo sehr schnell lanciert wurde, ist am Sonntagabend. Die Schweizer Politiker sind ziemlich ratlos. Was jetzt kommt? Was erwartest du da, Markus?
Ich glaube, sie sind überfordert von dieser ganzen Situation.
Kommt da jetzt etwas viel? Weil sie haben so viel gemacht, vieles ist auch verhindert worden. Aber die Eigenkapitalvorschriften und andere Vorschriften sind massiv erhöht worden und trotzdem der Kladderadatsch.
Nein, ich glaube nicht, dass etwas wird. Ein Haufen geredet und gesagt und Politik, also Wahlkampf damit gemacht. Aber wirklich passieren wird da nicht viel. Ein wichtiger Punkt ist, was der Dirk gesagt hat, die grossen Regeln, die werden halt auch nicht in der Schweiz gemacht. Also da ist die Schweiz mit am Tisch vielleicht, aber nicht von Schweizer Politikern.
Was sagst du, Lukas, zu dem? Was wird Politik da machen? Was hat sie bis jetzt gemacht?
Ah, jetzt ist Wahljahr, oder? Das ist doch cool. Das kannst du auf den Putz hauen. Zuerst monatelang schweigen. Niemand, kein einziger von Bern hat den Finger gekrümmt für die CS. Niemand. Ich meine, sorry, die ist einfach sehr in den Augen untergegangen. Hm. Schweiz, egal. Jetzt geht's los. Jetzt sehen wir dann. Jetzt tut sich dann jeder ins Zeug schmeißen und sagen, was
die SVP sagt, sie war der FDP-Filz. Was sagst du da, Lukas?
Nein, Blödsinn. Also, dass er die Platte können bei der Schweizer auflegen, dann hat sie vielleicht noch halb ein bisschen Substanz gehabt. Das ist jetzt nicht mehr so. Natürlich gibt es ein Kielholz.
Aber der ist nicht lang weg.
Eine gewisse Rolle gespielt hat bei 09. Ja, das ist fast schon Steinzeit. Nein, da hat jetzt der SVP irgendwie einfach geredet. Das ist der Anfang.
Ist ihnen nicht besser eingefallen, oder?
Ein bisschen Werbung machen. Ja,
danke vielmals. Ich möchte mich bedanken beim Dirk Schütz, bei Markus Di Meier und beim Lukas Hessig und möchte am Schluss vielleicht doch auch noch, wir sind alle irgendwie betroffen von dem, was jetzt passiert ist, bei der Credit Suisse erzählen. Als junger Journalist in der Tat habe ich damals mit meinem Kollegen Hans-Peter Bürgin den Giasso-Skandal aufgedeckt und dort hat sie noch SKA geheissen und hat dann aus dem Skandalbank gemacht und das ist zum Teil noch unvergessen bis auf den heutigen Tag und das ist dort der erste grosse Bankenfall gewesen in der Schweiz. Dann 20 Jahre später Credit Suisse First Boston Private Equity ist gekommen. Der Lukas Mühlemann, der damalige CEO von der Credit Suisse, der sich beteiligt hat an meiner Firma Belcom, mir sehr viel geholfen. Dann später der Urs Ronder, der noch Chef war von Pro7 Sat1, hat mich als Geschäftsführer nach Berlin geholt von Sat1. Wir sind dann auch befreundet geblieben und er gilt jetzt ja in der Öffentlichkeit klar als Hauptschuldiger. Überall ist er der und ich kann mir fast nicht vorstellen, wie er mit dem umgeht. Es ist ein grosse Tragödie für alle Beteiligten. Es ist eine grosse Tragödie für unser Land, was sich da abgespielt hat. Dimensionen können wir jetzt in dem Moment um Folgen gar noch nicht abschätzen. Aber es ist wichtig, dass man da wirklich versucht, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Danke vielmals an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Interesse. Wir werden weiter über das berichten. Und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.